Ja, ich soll was sagen, wo ich herkomme, wer ich bin. Also, ich bin Walter und ich bin im Auto hergekommen. Das war die Kurzform, die das längere Form, ich habe es überlegt. Seit 37 Jahren kenne ich den Werner. Länger als meine Frau. Wir sind erst seit 33 Jahren verheiratet, seit 34 Jahren kennen wir uns. Ja, wir haben uns auf Krishona kennengelernt. Wir waren die 4 Jahre zusammen dort auf dem theologischen Seminar. Und seitdem immer irgendwie ein bisschen Kontakt geblieben. So ungefähr so lange, wie Werner hier ist, lädt er uns ein. Es hat aber jetzt etliche Jahre gedauert, bis wir wirklich gekommen sind. Und der Grund dafür sitzt in der letzten Reihe. Unser Sohn studiert in Wien. Er arbeitet in Wien. Du wolltest studieren, ne? Machst? Er wollte, ja, okay. Es ist dann, er arbeitet jetzt in Wien, seine Frau da kennengelernt. Sie kommt aus Mainz. Und jetzt waren wir zu Besuch hier und haben das dann genutzt, dass wir bei Werner wohnen dürfen. Haben ein hervorragendes Quartier, einen hervorragenden Führer gehabt durch die ganzen Gegenden hier. War echt schön. Heute geht es dann weiter zum anderen Sohn nach Cottbus und machen so eine kleine Rundreise. Nach Krishona war ich ein bisschen mehr rumgekommen, glaube ich, wie Werner. War im Vogelsberg die ersten Jahre, oder wir waren im Vogelsberg die ersten Jahre. Dann in Bayern etliche Jahre an der tschechischen Grenze. Dann die letzten Jahre an der luxemburgischen Grenze in Trier und seit Sommer sind wir an der holländischen Grenze in Nordhorn, das ist so 100 Kilometer vor der Nordsee weg, und sind von dort jetzt hierher gekommen. So viel mal ganz grob, wer mehr wissen will, nach ein paar Minuten da, darf gerne fragen.
An der tschechischen Grenze.
Wie bitte?
Und jetzt sind wir an der tschechischen Grenze.
Ja, genau.
Tja.
Ganz schön weit rumgekommen. In Österreich habe ich noch nie gepredigt. Und deswegen hat man mir gesagt, ich soll langsam reden.
Ja.
Das kann ich sehr schwierig. Der Werner sitzt irgendwie hier vorne und versucht mich zu bremsen. Ein Triathleten war ein Österreicher, der hat mir auch gesagt, die werden dankbar sein, wenn du langsam redest. Dem war ich auch immer zu schnell. So ist das. Ich versuche es. Okay. Danke. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um erfolgreich für Jesus zu sein? Das ist so ein Thema, was mich selbst ermutigt immer wieder hat. Und Werner sagt, ich soll was Ermutigendes mitbringen. Deswegen dachte ich, ich möchte das heute mit euch mal betrachten. Vor inzwischen etlichen Jahren, war damals im Vogelsberg, beschäftigte uns in einer Gemeinde die Frage, wie wir mit einer recht kleinen Gemeinde, es waren so ungefähr 30 Leute im Gottesdienst, unseren Auftrag, Menschen für Jesus zu gewinnen, am besten nachkommen können. Wir hatten dann einen Gemeindeberater vom Krishona-Verband damals mit ins Boot geholt. Ein Jahr lang beschäftigten wir uns ganz intensiv mit dieser Frage, was ist für uns vor Ort dran? Und ich fand es damals total spannend, in diesem Jahr, in dem wir nur beteten, schenkte es der Jesus, dass Menschen zum Glauben kamen und sogar dringend benötigte Mitarbeiter zur Gemeinde dazustießen. Als wir dann mit dem Gemeindebaukonzept so weit waren, dass wir wussten, wo wir unsere meisten Kontakte zu Gemeindefremden hatten, wie wir am besten einladen könnten und die nächsten Schritte quasi abgesteckt waren, kam es plötzlich zur Krise. Und die ganze Arbeit, alle Überlegungen waren auf einmal von 2 Fragen überschattet, die auf den Punkt gebracht so waren: Die erste, ist unser persönliches Verhältnis zu Jesus überhaupt so in Ordnung, dass wir erfolgreich etwas für ihn tun können? Und die zweite, ist es wirklich jetzt dran, evangelistisch etwas zu tun? Und wir hatten plötzlich 2 Lager in der kleinen Gemeinde. Die einen waren sich sicher, ich sage es ein bisschen spitz, wir müssen erst noch viel heiliger werden. Und wir brauchen noch ein besonderes Zeichen, dass wir jetzt wirklich losgehen sollen. Die anderen waren sich sicher, der Auftrag ist klar. Jesus hat uns beauftragt, loszugehen. Also los geht's. Ich habe in Bayern eine Gemeindeberaterlizenz von der NGE, natürlich in Gemeindeentwicklung gemacht. Vielleicht sagt Christian Schwarz ein Gemeindeprofil etwas. Hat da ein paar Gemeinden beraten und hat mir wieder festgestellt, dass so diese Fragestellung irgendwo immer in irgendeiner Art und Weise immer wieder auftaucht. Und deswegen habe ich mal so 5 Punkte herausgearbeitet, die immer wieder genannt werden, die mir ganz wichtig sind und auf die ich eingehen möchte jetzt. Das sind diese 5 Punkte. Wie gut muss unser Umfeld sein? Wie gut müssen wir qualifiziert vorbereitet sein? Wie viele müssen wir mindestens sein? Was muss unsere Minimalausrüstung sein? Und eigentlich immer zu kurz kommt die 5. Frage, was wir von unserem Auftraggeber erwarten dürfen. Und auf diese 5 Punkte möchte ich jetzt am Beispiel von dem Richter Gideon das mal entfalten. Ich lese die 1. Verse aus Richter 6. Die Israeliten taten, was der Herr verabscheute. Da ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinenstämme aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafen, Ziege, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Als sie zum Herrn um Hilfe schrien, sandte er einen Propheten zu ihnen, der verkündete: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hierher gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrücker habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Damals sagte ich zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Wie gut muss das Umfeld sein? Dieses Umfeld, das wir hier entdecken bei Israel, ist nicht so berauschend. Gott hatte alle seine Versprechen erfüllt. Israel hatte das Land Kanaan eingenommen, aber schon bei der Landnahme kam Hochmut auf. So die ersten Siege machten übermütig. Man kann so eine Reihenfolge feststellen: Erfolg, Siege machen erfolgreich, Erfolg macht unabhängig, man weiß, was man kann und tut das. Und man sucht sich neue Götter, neue Idole, neue Vorbilder. Und es kommt zum Götzendienst, zum Abfall von Gott. In Israel waren das die Baalsbilder, die Aschera-Statuen und all die anderen Götter, die die Bewohner damals auch schon anbeteten. Die Folge von Götzendienst ist aber auch immer dieselbe. Gott zieht sich zurück und er segnet nicht mehr. Und wenn Gottes Segen ausbleibt, werden die Feinde stark. Und irgendwann gewinnen sie Überhand. Die Folge daraus: Israel wurde unterdrückt, geplündert, besiegt. Und immer wieder war es dasselbe, wenn die Not zu groß war. Dann fiel ihnen ein: Da war doch dieser Gott. Und dann riefen sie Gott um Hilfe und sie erlebten, Gott half. Man nannte sie, er begeisterte, erfüllte mit seinem Geist einzelne Richter, schenkte den Sieg, erfüllte auch dann immer wieder treu sein Versprechen. Und das führte jedoch immer wieder in die gleiche Spirale: Hochmut, Unabhängigkeit, Götzendienst. Und das ist eigentlich das Thema des ganzen Richterbuches. Es ist eine fürchterliche Dramatik darin enthalten, weil Israel sich permanent in dieser Spirale befindet, immer wieder im gleichen Kreis dreht. Alle Generationen wieder wiederholte sich dasselbe. Wenn man das jetzt von außen so betrachtet, würde ich sagen, jedem normalen Menschen würde die Hutschnur platzen. Da tut sich doch nichts. Weshalb soll ich nochmal auf die hören? Die lernen es doch nicht. Aber wehe dem, würde ich sagen, der jetzt nur auf die Israeliten zeigt. Ja, längst habe ich entdeckt, dass diese Geschichte Israels auch oft meine Geschichte ist. Dass oft die Geschichte der Kirche ist und aller Gläubigen. Denn unser Leben ist immer so eine Wellenbewegung. Da gibt es Zeiten, da bin ich ganz nah bei Gott. Ich höre und gehorche sofort. Es ist einfach herrlich, macht richtig Spaß. Aber dann gibt es auch Zeiten, da fehlt mir die Stille. Ich höre Gott kaum noch zu mir reden. Bibel lesen, kaum noch drin. Und ich merke dann irgendwann, was so aus meinem Christsein geworden ist. Da fehlt die Beziehung. Die Beziehung zu Jesus ist auch verloren gegangen irgendwann. Und ich kenne auch von mir, dass dann der Punkt kommt, wo ich sage: Herr, ich will wieder zurück. Das gefällt mir nicht. Ich bin auf den falschen Weg geraten. Und ich sehne mich nach dir. Und jedes Mal erlebe ich wieder: Jesus ist noch da. Mein Gott hört mich. Er handelt wieder. Und er greift wieder ein und es geht wieder bergauf. Und so gern würde ich oben bleiben, aber vielleicht geht es euch ja besser. Dann könnt ihr mir verraten, wie das geht. Aber ich denke, diese Wellenbewegung gehört leider zu unserem Leben, dieser Welt dazu. Und dasselbe erlebt auch jede christliche Gemeinschaft, jede Gemeinde. Es gibt Zeiten, da blüht die Arbeit. Es gibt gute Zeiten, da geht es aufwärts. Es gibt Zeiten, da geht es abwärts. Das Problem ist halt, wenn mehrere Menschen gleichzeitig merken, es geht abwärts, verstärkt sich das irgendwie. Ne? Das gibt so ein richtig richtig ungutes Miteinander, die Resignation ist nicht mehr weit. Und da kommen so Gedanken vielleicht, dass man sieht bei allen anderen, der Glaube stimmt nicht mehr, der macht das falsch, wenn der das anders machen würde, dann könnten wir, ist immer dasselbe. Vielleicht bei euch nicht, aber ich habe es oft erlebt. Und dann denkt man sich, weil keiner von uns mehr da ist, man sagt es vielleicht nicht, aber denkt es, außer mir natürlich, der noch richtig gläubig ist, dann würde sich ja was tun. Aber ist das so? Wie viel hängt vom Umfeld wirklich ab? Und das fand ich total spannend bei Gideon, weil das Umfeld überhaupt nicht dafür sprach, dass Gott jetzt mit dem Gideon irgendwas anfangen könnte. Und wenn ich genauer hingucke, stelle ich selbst bei Gideon fest, dass bei diesem Mann überhaupt nichts dafür spricht, dass Gott jetzt mit ihm was anfangen könnte. Darum das Zweite, wie gut müssen wir eigentlich qualifiziert als Einzelpersonen oder vorbereitet sein? In Israel schien es jedenfalls keinen zu geben, der auch nur einigermaßen heilig genug für diesen wichtigen Job gewesen wäre. Und bei Gideon wird mir deutlich, das stört Gott gar nicht. Wenn Gott handelt, handelt er. Und jetzt schickt er, ich kann es nicht alles lesen, er schickt jetzt einen Engel nach Ophra auf die Tenne des Abiesers Joasch, genau dort, wo Gideon Weizen drosch. Und auf diesem Grund und Boden des Joasch befanden sich, man höre und staune, ein Baalsaltar und eine Aschera-Statue. Ganz offensichtlich war dieser unübersehbare Götzendienst des Joasch-Clans aus der Familie, wo Gideon stammte, kein Grund, dass Gott nicht sagt, mit dem Gideon mache ich jetzt was. Und es fällt auch auf, dass am Anfang jetzt nicht Gottes Bedingung steht. Gideon, jetzt räum erstmal auf, bring dein Leben mit mir ins Reine, dann legen wir los. Tut Gott nicht. Hier nicht. Aber ich entdecke bei mir, dass das immer wieder von meinem Denken geprägt ist. Erst wenn ich alles in Ordnung gebracht habe, erst wenn alles in Ordnung ist, dann könnte Gott etwas tun. Ich muss zuerst etwas tun. Doch das steht nicht in der Bibel. Es kommt zwar manchmal vor, dass Gott darauf wartet, dass wir einen Schritt tun. Dann kann Gott sehr hartnäckig auch darauf warten. Aber grundsätzlich entdecke ich eher, dass Gott den ersten Schritt tut und wir den zweiten tun. Das entdecke ich zum Beispiel bei dem Propheten Haggai. Da war Israel wieder zurückgekommen, durfte seinen Tempel wieder aufbauen, alles. Und was machen sie? Sie fangen an und dann tun sie ihre eigenen Sachen. Leben nur noch für sich selber, bis Haggai ruft, hey, ihr habt Gott verlassen. Und dann ist Gott sehr hartnäckig, sagt, hey, ihr seid jetzt dran. Aber da war Israel bereits wieder zurück. Gott hat auch bei der Erwählung Israels den ersten Schritt gemacht. Zuerst hat er sein Volk aus Ägypten befreit. Und dann in der Wüste, als sie in der Freiheit lebten, sie waren noch nicht am Ziel, da hat Gott gesagt, ich bin der Gott, der euch hierher gebracht hat. Wollt ihr mein Volk sein? Macht ihr den zweiten Schritt, dann gehören wir zusammen. Und auch bei dir und mir, wenn du mit Jesus lebst, hat Gott den ersten Schritt gemacht. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und als er ans Kreuz ging, wusste er genau, was für ein Typ du und ich bist. Und er wusste genau, warum er für dich und für mich sterben muss. Er hat den ersten Schritt gemacht. Erst der zweite ist unser. Das denke ich immer wieder in der Bibel. Selbst da, wo es auf den ersten Blick anders erscheint, wie zum Beispiel beim Abraham, merken wir, wie er die Berufung bekommt, ist er auch schon längst unterwegs gewesen mit seinem Vater. Aber zurück zu Gideon. Der Gideon jetzt noch ohne jeden Qualifikationsnachweis bekommt jetzt von Gott den Auftrag, Israel zu befreien. Gideon weiß natürlich, dass er dazu gar nicht in der Lage ist, auch schon gar nicht, dass er so verdient hat, dass Gott ihn segnen möchte. Doch der Engel gibt ihm ein Zeichen zur Bestätigung. Gideon baut so einen Altar, legt ein Opfer drauf und dann kommt von Himmel das Feuer in dem Zweck, ohne dass er was dazu tut. Und nun entsteht neben dem Baalsaltar und der Aschera-Statue noch ein Gottesaltar. Synkretismus pur. Was ist das für eine geistliche Qualifikation von Gideon? Gott ist nur einer neben den anderen Göttern bei dieser Familie und der Altar reiht sich in die anderen Götterlinie ein. In der darauffolgenden Nacht spricht dann Gott zu Gideon und sagt zu ihm jetzt, so kann das nicht gehen, ich sage es in meinen Worten. Ich sage jetzt, räum mal auf, den Baalsaltar und die Aschera-Statue, tu weg, reiß ab. Gideon hat natürlich Bammel, weil das ist ein lebensgefährliches Unternehmen, seine Familie ist voll in diesem Götzendienst drin. Er macht es dann heimlich und riskiert damit den Zorn seiner Familie. Übrigens, am nächsten Morgen gibt es wirklich Zoff. Und der Vater stellt sich dann schützend vor Gideon und sagt, wenn Baal der große Gott ist, dann soll der das tun, nicht wir. Und dadurch bekommt Gideon den Namen Jerubbaal, der mit Baal streitet. Aber bis dahin ist immer noch nichts eigentlich über die geistliche Qualifikation des Gideon zu sagen, außer vielleicht sein Gehorsam. Dass er aufräumen muss, dass neben Gott keine anderen Götter Platz haben, muss Gott ihm erst nachdrücklich sagen. Aber, und das ist für mich das erste Qualifikationsmerkmal eigentlich bei Gideon, er gehorcht. Das, was Gott ihm sagt, tut er. Und eigentlich ist damit sein erstes Vertrauenszeichen sichtbar. Gehorsam kommt vor Erkenntnis. Das ist eigentlich eine ganz gute Losung, wenn ich Gott nicht verstehe. Gehorsam kommt vor Erkenntnis. Denn Gideon hat vieles noch nicht verstanden. Eine kleine Zwischenfrage. Welche Qualifikation erwartest du eigentlich von dir selbst? Welche Qualifikation erwartest du von der Gemeindeleitung, dem Pastor, dem Diakon, dem Evangelisten? Wie hoch legen wir unsere Messlatten an, dass wir sagen, nur dann kann Gott was tun? Höher als unser Herr es tut? Es gibt einen zu niedrig, weiß ich. Aber das ist heute nicht das Thema, wie wir es erwähnt haben. Erst einige Zeit später lesen wir bei Gideon davon, dass der Geist des Herrn Gideon ergriff. Und dann bekam er den Mut, Mitarbeiter, Mitstreiter zu sammeln und seinem Auftrag nachzukommen. Und auch das ist eine typische Vorgehensweise Gottes, würde ich sagen, die so unserem alltäglichen Erleben widerspricht. Wir berufen immer die Begabten. Wenn du einen guten Leistungsnachweis hast, dann kriegst du den Job. Wenn du Numerus Clausus hast, kriegst du einen Studienplatz. Du musst erst was haben. Bei Gott geht es auch oft anders, dass Gott die, die er beruft, begabt. Und dass so eine Berufung ziemlich schwer sein kann, weiß und erlebt Gideon nun auch. So rein menschlich gesprochen, und ich bin sehr froh, dass ich nicht Gideon sein muss. Denn das, was Gideon zu tun hatte, war eigentlich ein Harakiri-Unternehmen. Menschlich gesprochen, keine Überlebenschance. Die Übermacht der Feinde und die damit verbundene Größe der Herausforderung ist nicht zu schaffen. Und da komme ich zum Dritten. Wie viele müssen wir eigentlich mindestens sein? Kennt ihr sicher nicht die Frage, wir sind zu wenig. Das, ihr seid hier, tolle Truppe, besten Alter. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, bist du noch nicht. Ja. Ja, das erlebe ich immer und ich fand es total spannend, weil ich war in einer großen Megagemeinde, würde ich immer sagen, also mega vielleicht ganz, aber 600 Leute ungefähr im Gottesdienst. Und dann standen auf der Bühne eine Frau und ein Mann, die Hände ringend und Mitarbeiter für eine Frau und eine Männerfreizeit geworben haben. Ich drehte mich um und dachte, aha, geht auch bei so großen Gemeinden die Not. Also wir sind zu wenig, ist eigentlich was immer ich immer höre. Und dann sieht man die Handvoll, vielleicht ein oder zwei Handvoll, die da sind, an denen alles hängt, die alles machen müssen. Und irgendwann sagt man, ich kann nicht mehr. Man betet vielleicht noch darum, dass mehr bereit werden mitzumachen, aber keiner kommt, tut man nichts. Da Jesus den ersten Schritt jedoch getan hat und der zweite Schritt längst fällig ist, damit meine ich unseren Auftrag hinzugehen zu den Menschen, werden solche Gebete manchmal vielleicht oft nicht erhört, weil ich erstmal dran bin, was zu tun. Jesus darauf wartet, dass ich gehorsam bin. Aber nur die Folge ist, wenn sich nichts tut, irgendwann hört man sogar auf zu beten. Gideon wird also nun aktiv. Er ruft und immerhin 32.000 lassen sich rufen, in diesen aussichtslosen Krieg zu ziehen. 32.000 gegen eine unzählbare Menge Gegner. Also im ganzen Text ist nur die Beschreibung unzählbar drin. Keine Zahl sonst genannt. Gideon wird gestärkt, ich muss ein bisschen abkürzen die ganze Geschichte, durch dieses Zeichen, vielleicht manchen bekannt, mit dem Wolltuch und dem Tau. Ne? Eine Nacht ist Wolltuch feucht und der Tau also alles rundherum trocken. Der andere Nacht umgekehrt, was eigentlich menschlich nicht möglich ist, gibt Gott ihm als Zeichen. Und dann macht er einen weiteren Vertrauensschritt. Ich lese weiter aus Kapitel 2, die Verse aus 7, Entschuldigung, aus Kapitel 7, ab Vers 2. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. 32.000 gegen unzählbar zu viel. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Heer. 22.000 Mann machten kehrt und 10.000 blieben zurück. Wörtlich heißt dort, wer sich fürchtet und Angst hat, soll umkehren, und sich vom Gebirge Gilead abwenden. Wer sich fürchtet und Angst hat. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab. Ich will selbst noch einmal auswählen. Ich werde dir sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser mit der Hand schöpfen und es dann auflecken wie ein Hund, stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken hingekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund, alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Männer, hielt nur die 300 bei sich, sie übernahmen die Vorräte und die Signalhörner der anderen. All dies geschah oberhalb der Talebene, in der die Midianiter lagerten. Diese kleine Herde Gideons, die man überhaupt nicht mal mehr als Armee bezeichnen könnte, wird nun von Gott noch weiter dezimiert. Und am spannendsten finde ich die erste Aufforderung, alle, die keine Lust haben, sollen gehen. Die sich fürchten und Angst haben. Also wenn ich keine Lust habe, habe ich Angst. Für mich ist es das Gleiche. Alle sollen gehen, die keine Lust haben, die Angst haben. Seit ich mich das erste Mal schon inzwischen längere Zeit her mit diesem Text so intensiv beschäftigt habe, habe ich eine Erkenntnis daraus gewonnen. Nämlich die Erkenntnis, dass ich nicht mehr darauf warten möchte, bis möglichst viele oder alle aus der Gemeinde bereit sind, loszugehen. Sondern dass ich mit denen losgehe, die losgehen wollen. Mit denen, die bereit sind, die Gott bereit gemacht hat, aktiv zu werden. Denn ganz offensichtlich zählt bei Gott hier nicht die Zahl derer, die mitmachen, sondern die Zahl derer, die von ganzem Herzen dabei sind. Und so war es hier bei Gideon. Und es ist schon erschreckend, wenn man sieht, wie der Gideon in seinem mutigen Angehen, in seinem großen Vertrauensschritt jetzt erleben muss, sagt Gott, nee, immer noch zu viele und nochmal zu viele. Und die am Schluss diese 300 Leute übrig bleiben. Also ganz ehrlich, an Gideons Stelle wäre ich geblieben. Oder wäre ich bei den ersten gegangen, die Angst haben. Wer hätte denn gesagt, bei so wenigen mache ich noch mit? Ich bin noch nicht doof, bin noch nicht lebensmüde. Es gibt eine schöne Parallele im Neuen Testament. Da sagt Jesus, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat deinem Gott gefallen, dir das Reich zu geben. Und das Kleine habe ich extra groß geschrieben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn das ist Gottes Perspektive. Mit solchen kleinen Herden arbeitet Gott vielleicht manchmal sogar am liebsten. Und das durchzieht die ganze Bibel von Adam, da waren es nur zwei, sagen wir von Noah an. Immer wieder die Kleinen, die Gott auserwählt, die mitmachen. Und Jesus selbst hat nicht mal 300 Leute für ein unüberschaubares Heer in einem begrenzten Tal zur Verfügung gehabt. Er hat mit 12 Leuten das Unternehmen Weltmission begonnen. Und das waren Typen, die hätte kein Unternehmensberater in seinem Team haben wollen. Und mit denen hat Jesus losgelegt. Wie viele müssen wir also mindestens sein? Ich stelle einfach fest, dass diese Frage bei Gott keine Rolle spielt. Eine ganz wichtige Frage, die aber auch immer ein Thema ist, wie sieht es mit den Materiellen aus? Denn bekanntlich ist ja ohne Moos nicht viel los. Was muss also unsere Minimalausrüstung sein, um loslegen zu können? Auch da finde ich Gideon ein sehr spannendes Beispiel, uns gleich ermutigend, weil ich es noch nie erlebt habe, dass Gott mich mit so wenig hat losziehen lassen. Eigentlich kann man auf den Punkt gebracht das schon sagen, die Minimalausrüstung ist immer das, was wir haben. Punkt. Bei Gideon war das ja erschreckend wenig. Er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen, gab jedem eine Posaune in die Hand, leere Krüge mit Fackeln darin. Und das war alles. Wenn es nach Gott, unserem Einsatzleiter geht, brauchen wir offensichtlich nicht mal eine materielle Aufrüstung. Selbst dann, und das sage ich mir auch immer wieder, selbst dann, wenn wir selbst davon überzeugt sein mögen. Weil ich kenne das auch, wenn wir das hätten, wenn wir das hätten, wenn wir das noch könnten, wenn das wäre. Was war Gideons Ausrüstung? Nichts. Kriegsausrüstung? Nichts. Keine Speere, keine Wagen, schon gar keine gepanzerten Soldaten. Er hatte ein paar Posaunen, ein paar Fackeln, Tonkrüge. Und das reichte. Warum reichte das? weil er sich mit Haut und Haaren, mit allem das, was Gott ihm gegeben hatte, Gott zur Verfügung stellte. Beispiel aus dem Neuen Testament. 5 Brote und 2 Fische. Da sagt Jesus, mach die 1000 Leute hier mal satt. Was haben die Jünger? 5 Brote und 2 Fische. Und wenn sie das schön sparsam unter sich aufgeteilt hätten, wären sie alle noch mit knurrendem Magen auseinandergegangen. Aber sie haben das, was sie hatten, Jesus gegeben. Und dann hat es gereicht, dass nachher zig Körbe übrig waren. Indem ich Jesus das zur Verfügung stelle, was ich habe, wird er daraus machen, was nötig ist. Und ich glaube, das können wir in der Nachfolge lernen. Und da möchte ich es ganz dick unterstreichen. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der sich so gut wie alles ums Geld dreht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland erlebe ich es von der Geburtenregelung bis zur Pflege am Schluss. Immer dreht es sich nur ums Geld. Geld bestimmt die Politik und unser Leben. Wenn ich wissen will, wo die politischen Entscheidungen herkommen, muss ich dem Geldfluss folgen. Zumindest in Deutschland ist das so. Und Jesus sagt, bei euch soll das aber nicht so sein. Nicht das Geld soll unseren Dienst für Jesus bestimmen. Denn Gott weiß, was wir haben. Das sollen und dürfen wir ihm geben. Um alles andere kümmert er sich. Bevor ich zu dem 5. Kriterium komme, ein kurzer Rückblick. Welche Voraussetzungen müssen nun erfüllt sein, damit ich für Jesus erfolgreich sein kann? Ich denke, wir stellen fest, das Umfeld spielt keine entscheidende Rolle. Auch unsere mangelhafte geistliche Qualifikation kann nicht verhindern, dass Gott etwas mit uns anfangen kann. Wie viele müssen wir mindestens sein? Ich würde so sagen, immer weniger, als wir denken. Auch wenn wir für mehr beten sollen. Da steht ja, bitte den Herrn der Ernte um Arbeit in der Ernte. Ich sehe aber nicht, dass wir warten sollen, bis sie da sind, Klammer zu. Und unsere Minimalausrüstung ist immer genau das, was wir haben. Aber das 5. fehlt noch, was wir von unserem Auftraggeber erwarten dürfen. Ein Wort mit 5 Buchstaben. Genau, alles. Alles. Alles, was wir nicht haben, kommt vom Herrn, dem Auftraggeber. Da sehen wir an Gideon, wie später auch an den Aposteln, an vielen Nachfolgern Jesu in der Kirchengeschichte. Wenn Gott sagt, geh, und den Auftrag hat jeder, der ein Jünger Jesu geworden ist, deswegen habe ich mich übrigens auch über das Lied am Anfang so schön gefreut, geh, diese Aufforderung, geh, genau. Dann ist nur noch unser Gehorsam gefragt. Da ist unser Einsatz gefragt und der Einsatz von dem, was wir haben, und wenn es nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische sind, für Tausende von Menschen. Oder eben hier bei Gideon, eine Fackel, eine Tonkrube, ein Tonkrug und eine Posaune. Das Geheimnis des Erfolges ist nämlich, Gideon stellt sich Gott ganz zur Verfügung. Ganz. Und Gott handelt. Er handelt zuerst an Gideon. Er sucht Gideon auf, er beauftragt Gideon, er verändert Gideon, sodass er die Götzen gegen Gott eintauscht. Er ermutigt Gideon durch manche Zeichen im Vorfeld. Und das finde ich so spannend. Als es richtig ernst wird, kommt Gott auch nochmal auf den Gideon zu und ermutigt ihn. In der Nacht, in der er den Auftrag erhält, die Aktion zu starten, sagt Gott zu ihm, Gideon, wenn du Angst hast, dann schleich dich zusammen mit deinem Knecht vorher noch einmal an das Lager der Feinde. Hör, was sie dort reden, das wird dir Mut geben. Verse 9 bis 11 in Kapitel 7. Und ich finde es toll, wie Gott nicht so einen gefühlslosen Gehorsam von seinen Leuten erwartet. Der weiß genau, was in uns abgeht. Der weiß genau, was wir fühlen und denken und die Ängste, die wir haben. Und ich finde es so spannend, wie Gott jetzt hier auf den Gideon zukommt. Und genau weiß, der Gideon, der hat nur Angst. Und sagte, schleich dich da mal an, nimm deinen Knecht mit, wenn du Angst hast und hör, was sie sagen. Gideon macht das, er schleicht sich an das Lager an, die Wache und belauscht dann ein Gespräch. Er erzählt der eine, du, ich habe heute Nacht geträumt, da ist ein Brotleib den Berg runtergerollt, das ganze Lager auf Kopf gestellt. Und der andere antwortet, du, das ist der Gideon und sein Heer. Boah, ist das nicht der Hammer? Totale Aussichtslosigkeit, totale Übermacht. Und dann hört Gideon aus dem Feindesmund, die zittern vor ihm. Diese wahnsinnig gewaltige Kampfmaschine hat Angst vor einem lächerlich kleinen Heer. Und ich erlebe es immer wieder, dass Gott uns auch ermutigt. Ja, es kommen Anfechtungen, kommen Fragen, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber Gott trägt durch, er ermutigt, das dürfen wir auch sehen und feststellen. So ermutigt durch das Handeln Gottes stellen sich nun die 300 Israeliten entlang des Bergkamms rundherum auf, bis an die Zähne bewaffnet, eben mit Fackel, Posaune, Tonkrug. Sie zünden die Fackeln an, blasen die Posaune, rufen den Sieg Gottes aus, schmeißen die Tonkrüge hin, geht auch schon ordentlich krachen, ein bisschen Licht. Und dann ist das ganze Pulver verschossen. Der einzige Effekt, es zahlt durchs Tal, man sieht ein bisschen Licht. Aber das reicht. Das reicht, denn jetzt handelt Gott. Und dann lesen wir weiter, Gott schickt ein großes Durcheinander in das Lager. Und es geht einer gegen den anderen auf den anderen los. Sie metzeln sich gegenseitig ab und fliehen. Gideon muss mit seinen Leuten nur noch hinterher. Das fordert ihn und seine Kräfte, auch die Leute bis ans Ende nicht alte halten durch. Aber der Sieg ist eingefahren. Die Schlacht ist geschlagen und es hat gereicht. Material, Kraft und Umstände. Gott sei Dank. Spaziergang war das für sie, Gideon nicht. Auch ihm wurde alles abverlangt, was er hatte. Gehorsam wurde geprüft, Vertrauen auf die Probe gestellt und 100% von sich, was er hatte, musste er einbringen. Gideon gab auch alles, was er hatte. Alles andere gab Gott. So dürfen wir als Jünger Jesus auch erleben, wie es unsere Vorfahren erlebt haben, wie es die Jünger in der Bibel erlebt haben. Warum sollten wir es auch nicht erleben? Denn Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und da wünsche ich euch auch, dass ihr immer wieder seht, dass ihr nicht immer wieder seht, was ihr nicht habt, nicht könnt, was fehlt. Sondern, dass das, was ihr habt, Jesus bringt. Dass ihr das Wagnis der vertrauensvollen Nachfolge im Glauben immer wieder neu in Angriff nehmt und entdeckt, der Herr macht's. Weil wir wissen, es kommt nicht auf unseren Ausgangszustand an, sondern darauf, was Gott daraus machen möchte. Und das kann richtig spannend sein. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir dafür danken, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, auch heute noch. Ja, und wir wundern uns auch vielleicht manchmal anders, als wir uns gerne wundern würden. Aber ich danke dir, dass dein Wort gilt, dass du derselbe Gott bist, der du warst, der du bist und sein wirst. Und ich danke dir, dass du an uns festhältst, egal wie gut wir uns fühlen, egal wie wir heilig meinen, heilig zu sein oder was alles noch fehlt, um diesen Level zu erreichen, den wir gern hätten. Ich bitte dich, Jesus, dass du unseren Blick frei machst von den Umständen, dass du uns ein Herz gibst, das dir gehorsam ist und einen Blick auf dich, dem nichts unmöglich ist. Dazu segne du uns in dieser Welt, in diese Zeit, die du uns gestellt hast, an den Orten, in denen wir leben, um dein Licht weiterzugeben. Amen.